Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, no! 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit. Es ist Zeit für Win Today Football O'Clock. Es ist Zeit für echte NFL-Insights mit Niveau und Tiefgang. Es ist Zeit für niemand Geringeren als Arizona Cardinals Tight End Bernhard Zajkowicz. Bernhard, schön, dass du dich in der Win Today Football O'Clock Leitung befindest.
Finde ich auch sehr schön. Hallo.
Es ist passiert. Der erste Saisonsieg. Wie erhebend ist dieses Gefühl?
Ja, super, also ich wir haben vorher kurz geplaudert und da habe ich auch gemeint, ich habe mich schon ein bisschen blöd gefühlt, dass ich da jede Woche sitze und sage, ah, wir hätten eigentlich gewinnen sollen oder hätten zumindest gewinnen können, aber haben es einfach nie gemacht und jetzt diese Woche haben wir 4 Viertel gut gespielt und haben gewonnen. Also fühlt sich super an.
Wir kommen gleich zu dieser Erfahrung im Detail und sezieren auch diesen Upset-Victory der Arizona Cardinals gegen die Dallas Cowboys. Möchte aber mit etwas beginnen, das du in der vorangegangenen Folge angesprochen hast, nämlich, dass du unter dem neuen Coaching-Staff mit Jonathan Gannon und seinen Coordinatoren auch an der Seitenlinie Teil des Teams sein darfst bei Heimspielen. Und das hat René Bugner dazu veranlasst, mal zu fragen, ob das in der Vergangenheit auch schon so war. Oder war Giants at Cardinals dein erstes NFL Regular Season Game deiner Mannschaft, das du von der Seitenlinie aus verfolgen durftest?
Also die letzten, im ersten Jahr auch, gab es ein Spiel, wo ich getravelt bin nach Jacksonville. Das war früh in der Saison, weil da war es halt irgendwie so eine Überraschung für mich, dass wir nicht an der Sideline sind bei Heimspielen und dann war ich und 2 andere noch, sind halt so zu dem Play-Engagement-Typen gegangen von uns, waren so, ja, wie jetzt, wir sind bei keinem Spiel dabei und so, ist ja urkomisch, wir müssen in der Tribüne sitzen und bei Auswärtsspielen sind wir auch nicht dabei. Und dann haben sie mich mitgenommen nach Jacksonville und letztes Jahr war ich in Mexiko, aber so regelmäßig am Feld, ist das dieses Jahr das erste Jahr. Und es macht aber auch Sinn, so, weil wir haben eh schon drüber geredet, dass der Gannon die ganze Zeit Team first, you second und dieses ganze Gerede. Und da wäre es dann auch ein bisschen konträr, wenn man dann nicht alle Spieler, zumindest bei den Heimspielen, auf der Sideline hat.
Versuch wie immer einzuhaken und ein klein wenig auch zu übersetzen, das Wienerische Ur vor einem Adjektiv als Präfix bedeutet sehr. Wenn etwas urleibernd ist, das ist jetzt sehr wienerisch, dann ist es sehr toll. wenn etwas urfrüh ist, dann ist es sehr früh. Nur, dass wir auch unsere vielen deutschen und wahrscheinlich auch Schweizer Hörerinnen und Hörer hiermit abgeholt hätten und würde vorschlagen, dass wir hier ein weiteres Mal kurz die Struktur von Winter Day Football O'Clock erklären. Wir widmen uns in Teil 1 und das könnt ihr alles in den Shownotes dieses Podcasts dann auch nachsehen. Immer ein klein wenig dem Team, für das Bernhard tätig ist. Wir widmen uns in Teil 2 einem Thema der Woche. Diese Woche vielleicht noch ein klein wenig spannender als ohnehin schon oder urspannend, wie es die Wienerinnen und Wiener wahrscheinlich bezeichnen würden. Und in Teil 3 geht es dann in die Weiten der NFL. Gestern gab es den ersten Saisonsieg der Arizona Cardinals. Mehr als Grund genug, über das 28-16 gegen die Dallas Cowboys zu plaudern.
Die Arizona Cardinals.
4 Höhen, ein paar Tiefen in einer unfassbaren Partie, die hin und her gegangen ist, wo man aber letztlich das bessere Ende für sich hatte. Nimm uns mal mit in den Postgame-Locker-Room und was da los war.
Postgame, das war, also ich glaube, uns allen ist so ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen, weil wir wissen natürlich alle, ja, neues Regime und all das. Und alle Augen, oder nicht alle Augen, aber viele Augen sind auf uns und jetzt 2-mal verloren, wir tanken, all das, auch wenn man dran denkt, was wir eben gesagt haben, was vor der Saison über uns gesprochen wurde. Und wenn man dann die ersten 2 Spiele verliert und dann denkt man sich halt schon, ja, was, wenn wir jetzt noch zwei Spiele verlieren, und dann ist halt schnell diese Weltuntergangsstimmung über uns, vielleicht nicht bei uns im Team oder bei uns in der Facility, aber es wäre über uns, und da kann es dann manchmal vielleicht auch ganz schnell gehen, dass Leute gefeuert werden und dann geht es halt wirklich bergab. Deshalb glaube ich, dass uns allen mal jetzt so ein bisschen die Last von den Schultern gefallen ist, dass wir diesen ersten Sieg geholt haben und dann noch dazu gegen ein richtig starkes Team, dass wir uns quasi selber bewiesen haben, wir können das, wir sind ein gutes Team und es ist nicht nur bla bla. Und ja, ich glaube, deshalb war das wichtig und das hat man auch gespürt im Lockerroom, bei den Spielern. Die Coaches natürlich haben gleich versucht zu sagen, okay, das war der erste erst und weißt du, jetzt nicht zu hoch werden und am Montag geht's wieder an die Arbeit. Und ja, aber ich glaube, das ist uns allen bewusst, aber natürlich genießt man den Moment dann trotzdem.
Für mich die spannendste der vielen Statistiken aus diesem Spiel ist, dass Dallas in der zweiten Halbzeit 4 Drives hatte. Alle 4 Offensivdrives von den Cowboys sind in die Cardinals Red Zone gegangen. Und der Net-Output, die zugelassenen Punkte, waren 6. Eine unfassbare Defensiv-Performance. Und es war jetzt schon zum dritten Mal der Fall, dass man eine Führung mit in die Kabine genommen hat. Die ersten beiden Male gegen die Washington Commanders und gegen die New York Giants hat man sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Insofern ist natürlich spannend zu wissen, was wurde da in der Halbzeit besprochen, geändert, dass man dieses Mal eine erspielte Halbzeitführung auch tatsächlich ins Ziel bringen konnte?
Also wir waren natürlich alle beim letzten Spiel, wo wir eben genau das nicht geschafft haben, und deshalb musste der Coach eigentlich nicht viel sagen, außer halt, macht's genauso weiter, wie jetzt macht's. Und aber er hat das gar nicht angesprochen, so von der letzten Woche, von wegen, schaut's, dass das nicht passiert und pipapo, sondern es war eigentlich sehr positiv und macht's einfach weiter so. Und weißt du, er hat nochmal die 3 Reminder. Es sagt eigentlich immer dasselbe einfach. Wir müssen smarter sein als die anderen, wir müssen stärker hitten als die anderen und wir brauchen einen höheren Effort als die anderen. Und wenn wir die 3 Dinge machen, dann spielen wir guten Football, weil wir haben gute Footballspieler, und wenn wir die 3 Sachen konstant machen vor allem, dann passt das gut. Und ja, die Defense, das ist irgendwie so ihr Mantra, halt einfach dieses Bend but don't break, und ich glaube, das hat man perfekt gesehen, in dem, egal ob es der Pick ist oder ob man nur 3 Punkte zulässt, das ist halt huge. Und ja, im Endeffekt in der NFL, wenn man mal in die Red Zone kommt, dann muss man auf jeden Fall scoren, oder man sollte öfter scoren, als man viel Goals kickt oder halt gar nicht scored. Und ja, deshalb ist das auf jeden Fall huge von der Defense gewesen.
Wenn man sich jetzt die Statline von dem Spieler ansieht, über den wir letzte Woche relativ ausführlich auch gesprochen haben, nämlich Micah Parsons, dann gibt es keinen allzu großen Unterschied, was seinen Impact anbelangt hat, zu seinem Spiel gegen die Jets oder auch gegen die New York Giants zum Saisonauftakt der Dallas Cowboys. Er hatte wieder mal einen Sack, er hatte die meisten Tackles bisher in dieser Saison, da waren auch Quarterback-Hits logischerweise mit dabei, aber trotzdem war er vom Gesamtimpact her nicht so krass wie in den ersten beiden Dallas-Saison spielen. Und Daryl Johnston, der Experte vom übertragenen Sender Fox, hat auch gemeint, der beste Weg, um Micah Parsons zu kontrollieren, ist direkt auf ihn zuzulaufen. War das auch der Gameplan, beziehungsweise wie hast du mitverfolgt, wie er für seine Verhältnisse in Check gehalten worden ist?
Also die grundsätzliche Idee war nicht direkt auf ihn zuzulaufen, sondern ihm einfach sehr viele verschiedene Looks zu präsentieren. Egal ob es ein ganz normaler, okay, der Tackle blockt dich, es ist Pass Rush, oder der Tight End chippt ihn und hilft ihm, oder er ist auf der Rückseite von einem Rollout, also wir faken den Lauf nach links, sagen wir, der Parsons ist rechts, wir faken nach links, rollen nach rechts, oder wir readen ihn mit einer Read Option, lauter solche Sachen haben wir versucht, ihn und auch die Nummer 90, Lawrence, quasi in Check zu halten, dass sie nicht wissen, weil sobald solche Leute wissen, okay, jetzt ist es ein Pass, jetzt bin ich one-on-one mit dem Tackle, dann wirst du ein langes Spiel haben und ein schweres Spiel haben, aber sobald sie anfangen nachzudenken, ah, kommt jetzt wieder das oder machen sie das und halt nicht frei spielen können, hast du halt einfach eine viel bessere Chance, den Menschen zu kontrollieren. Und ja, ich meine, jeder weiß, wenn man gegen Athleten wie ihn spielt, dass man ihn nicht kontrollieren kann, ein ganzes Spiel, dass man sagt, okay, wir wollen, dass er 0-6 hat, unter 2 Tackles hat und einfach kein Teil von diesem Spiel ist, weil das wird einfach nicht passieren, weil der auch einen Motor hat und einen guten Effort und einfach ein richtig guter Spieler ist. Aber das Wichtigste ist einfach immer, dass man sagt halt immer, wir wollen nicht, dass der uns das Spiel verkackt quasi. Also wir wollen ihn so sehr in Grenzen halten, dass wir immer noch unser Spiel spielen können. Aber wir nehmen in Kauf und wissen, dass er wahrscheinlich mal ein gutes Play machen wird.
Worauf achtest du da in deiner Funktion als Tight End aktuell, in Anführungszeichen, nur auf der Practice Squad und trotzdem, wenn diese Defensive auf dem Feld ist und du das von der Seitenlinie auch aus betrachten darfst, denkt man sich da, okay, so hätte ich jetzt reagiert, wenn ich als Tight End Support wäre bei diesem Spieler. Du hast es vergangene Woche so wunderbar auch erklärt und auf die Spitze getrieben und gesagt, der ist halt einfach fucking schnell und er ist doppelt so schnell wie viele andere und doppelt so stark und der wird eh immer Plays machen. Aber nimmst du da oder versuchst du da auch so ein klein wenig Mental Reps zu nehmen, wie hätte ich jetzt reagiert in so einer Situation oder bleibt einem da eh nur der Mund offen stehen, weil er eben einfach so wahnsinnig schnell ist und so athletisch und dann noch diese Hände hat und diese Moves?
Ja, nein, also auf jeden Fall versucht man sich, also ich zumindest persönlich versuche mich da auf jeden Fall in die Situation hinein zu versetzen, so, was würde ich jetzt gerade sehen, was würden wir mit dem O-Liner reden, weil manchmal kriegt man das Play zwar nicht ganz mit und dann muss man halt einfach nur zuschauen und sehen, wie der andere das macht. Aber wenn man das Play mitbekommt, dann überlegt man sich auf jeden Fall das Play durch und so würde ich es jetzt machen und dann sieht man eben, ob der andere das so macht. Und wenn man dieselbe Idee hatte und es funktioniert nicht, dann muss man halt aufs Meeting warten, um zu schauen, was der Coach einem sagt oder was der Coach auf der Sideline sagt, was besser gehört. Wenn die Idee dieselbe ist und es funktioniert, dann ist halt gut. Aber ja, man versucht sich da schon hineinzuversetzen, weil im Endeffekt weiß man oder denkt man, dass man selber auf dem Feld stehen sollte und versucht sich halt einfach in diese Situation hineinzuversetzen und schauen, okay, würde ich das genauso machen oder das hätte ich vielleicht ein bisschen besser gemacht oder anders gemacht. Und ja.
Die Herausforderungen werden in jedem Fall nicht einfacher für die Arizona Cardinals. Als nächstes warten die San Francisco 49ers, die nächste Mega-Defense, aber eine in dem Fall von den Cardinals schon zerlegt worden. Möchte man meinen, zumindest die Defense auch schön on the heels gekeept, um es jetzt mal ganz denglisch zu formulieren. Und das wird dann sicherlich auch die Herausforderung sein, gegen die 49ers beim kommenden Auswärtsspiel. Da werden wir dann ganz am Ende unseres Gesprächs nochmal darüber plaudern. Aber was zum Teufel ist in James Conner gefahren? Beziehungsweise generell in das sehr, sehr erfolgreiche Laufspiel gegen Dallas. Inwieweit hat Drew Petzing da auch andere Fokuspunkte gesetzt, als das vielleicht noch unter Cliff Kingsbury der Fall war?
James Conner war immer schon ein Dog, also da, als ich den das erste Mal kennengelernt habe, der ist einfach so ein Mensch, da merkst du wirklich, dass der ein bisschen einen anderen Blick auf das Leben generell oder halt auf generell den Sport, der will einfach mehr erreichen als viele andere Menschen und das ist auf der einen Seite zwar sehr mitreißend und deshalb ist auch ein Captain bei uns, weil das einfach jeder spürt, aber auf der anderen Seite verhilft es ihm, denke ich mal, dazu, einfach immer wieder diese Runs rauszuhauen, wo man denkt, boah, 2-Yard-Run und auf einmal macht er 6 oder so. Also das nicht so überraschend für mich. Die Offense generell ist halt eine andere einfach. Also die letzten 2 Jahre hatten wir halt mehr diese Spread-Offense und waren halt einfach andere Gedanken. Man hat halt versucht, die Defense on the heels zu keepen, wie du so schön gesagt hast, mit RPOs und diesen ganzen kurzen Screens und Quick Passes und Misdirections, die man aus dem College mehr kennt. Und jetzt ist es halt mehr so eine Pro-Style-Offense, wo wir auch sehr viel under center sind und viele Power-Runs und Counter und all das. Also unser Run-Scheme ist, glaube ich, bisschen größer. Also wir haben mehr Runs und haben mehr Arten, die Defense zu attackieren. Und auch Personell wird halt einfach mehr verwendet. Ich glaube, letztes Jahr waren wir nicht so viele in 13, also drei Titans am Feld. Wir waren immer wieder mal in 12, zwei Titans am Feld. Aber jetzt ist wirklich, es könnte 3rd-and-6 sein und wir sind mit drei Titans draußen. Und das wäre letztes Jahr auf jeden Fall nicht passiert. Deshalb, ja, ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt. So, natürlich, wir haben neue O-Liner auch, den einen oder anderen. Aber ich glaube, es ist einfach eine Mischung aus allem zusammen. Aber was auf jeden Fall Fakt ist, dass wir momentan viel öfter mit größeren Menschen, aka Titans, am Feld stehen. Und das ist natürlich auch der Sinn dann, dass das Laufspiel damit ein bisschen etabliert wird oder forciert wird.
Wir werden sicher noch über diese Schemes dann im Detail auch sprechen, gerade wenn wir beginnen, die Offensive und dann vielleicht auch Pass- und Laufspiel zu sezieren. Das wird uns in der Saison noch bevorstehen. Möchte aber bei diesen Postgame-Szenen bleiben. Es ist klar, es wird der Sieg werden. Kaiser White, den Jonathan Gannon aus Philadelphia in Anführungszeichen mitgebracht hatte, verpasst ihm dann gleich mal die Gatorade-Dusche. Ich glaube, das war Jonathan Gannon im Nachgang jetzt nicht unbedingt ganz so recht. Und der GM der Cardinals, der Architekt dieser 2023 Arizona Cardinals, Monty Ostenfold, der steht dann im Tunnel Richtung Locker Room und herzt jeden einzelnen Spieler, der an ihm vorbeigeht und verteilt High Fives und dergleichen. Sah für mich extrem fired up aus. Hab dieses Video auch in die Shownotes dieses Podcasts gegeben. Also wer sich das mal ansehen möchte, wie der GM da von Emotionen überkommen, dann das wirklich auch mit jedem Spieler teilt, was ich persönlich sehr cool fand. Das hat dann natürlich auch für mich die Frage dahergebracht, wie hands-on ist der GM wirklich? Wie fired up war er nach diesem Sieg, dann auch im Lockerroom?
Ich fange da an. Also im Lockerroom selber hat er dann halt ein Gameball bekommen, weil es für den Gannon und halt ihn der erste Sieg in ihrer neuen Rolle ist und es ist ja auch sein erstes Jahr und erstes Mal GM und er ist dann so bei mir vorbei und ich wollte ihm halt so ein High Five geben, aber er wollte mir kein High Five geben, sondern hat mich direkt so umarmt und er so, ja, so mach weiter so und Dings. Also einfach, glaube ich, einfach eine ehrliche Emotion und sowas sieht man immer gerne, vor allem von solchen Leuten, die halt zwar in dem Verein arbeiten, aber ein bisschen distanziert arbeiten, also nicht so wie unser Coach jetzt oder halt mit dem du jeden Tag zu tun hast und keine Ahnung, das war cool zu sehen irgendwie und auf der anderen Seite verstehe ich es aber, weil sowohl er als auch Gannon das erste Jahr halt Head Coach oder GM und natürlich, die wissen, dass halt sehr, sehr viel am Spiel oder am Spiel steht und wie gesagt, ich glaube, denen ist auch so ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen und haben mal tief durchatmen können und gesagt, passt, wir haben doch irgendwas richtig gemacht. Weil im Endeffekt zählt immer nur das 1-0 jede Woche oder 0-1. Ich glaube, Gannon hat was Cooles gesagt im Interview. Ich kann mich jetzt natürlich nicht mehr genau an die Worte erinnern, aber es ging so in die Richtung, dass er gemeint hat, die NFL ist natürlich ein Business, wo nur der Sieg oder die Niederlage zählt. Und ja, wir sind jetzt 1-0, aber für ihn zählt viel mehr, wie sehr wir uns persönlich weiterentwickelt haben oder als Team weiterentwickelt haben. Und das fand ich sehr true und fand ich cool zu hören von ihm, weil man ja eigentlich denken könnte, okay, sein erstes Jahr, alles was er will, ist so viele Wins wie möglich, dass man sagen kann, war richtige Entscheidung, ihn zu holen, aber er bleibt dem Ganzen treu, was er uns jetzt schon seit Monaten immer erzählt, dass es ihm natürlich nicht egal ist, ob wir gewinnen oder nicht, aber am wichtigsten ist ihm einfach, dass wir besser werden jeden Tag. Und wenn wir das machen, dann, dann kommen die Siege quasi von selber. Und das fand ich sehr cool eigentlich, dass er das so gesagt hat. Ja.
Ich möchte den Cardinals-Teil mit einer User-Frage abschließen, die via Twitter dahergekommen ist, nämlich von TheCree94, der schreibt, kann man so einen Sieg genießen bzw. feiern oder geht sofort an die Vorbereitung für nächste Woche? Und welche Unterschiede gibt es bei Feiern von Heimsiegen im Vergleich zu Auswärtssiegen? Und natürlich Glückwunsch an die Cardinals. Es gab wirklich viele, die sich da mit dir, auch mit den Arizona Cardinals, gefreut haben. Aber zu den Fragen, kann man es genießen? Geht's gleich weiter und gibt es einen Unterschied zwischen Heim- und Auswärtssieg?
Ja und nein. Also auf jeden Fall kann man es genießen und enjoyen, aber es ist halt mehr so ein bisschen so im Moment, ja. Aber im Endeffekt geht es dann wieder an die nächste Woche. Also heute waren wir wieder da, haben quasi abgeschlossen mit dem Spiel. Und ab jetzt eigentlich ist es nächste Woche. Also es ist sehr kurzlebig. Aber ich finde das nicht so schlecht, den Gedanken dahinter, weil egal, ob du gewinnst oder verlierst, soll es ja irgendwie gleich bleiben. Weil nur weil du einmal gewinnst, soll es ja nicht sein, oh, ich feiere jetzt 24 Stunden so viel wie nur geht und dann bin ich müde am Mittwoch oder bin nicht so ganz mental in der richtigen, im richtigen Space. Also finde ich es ganz gut, egal ob du verlierst oder gewinnst, nach dem Meeting am Montag ist es quasi wieder vergessen. Und ja, weil wenn man das nicht macht, dann wird man wahrscheinlich nächste Woche komplett überlaufen. Und ja. Und die Unterschiede zwischen Heim und Auswärts ist wahrscheinlich einfach nur der Travel. Also ich glaube, so in der Kabine und am Feld und all das ist genau dieselben Emotionen. Natürlich, wenn man in so einem hostile Environment ist, wie in einem Auswärtsspiel, wo man dazu sagen muss, dass jetzt unser Heimspiel eigentlich fast wie ein Auswärtsspiel war, was irgendwie immer so ist, wenn man gegen Dallas spielt, weil es einfach sehr, sehr laut ist und ja, die haben einfach sehr, sehr viele Fans halt im Stadion hier bei uns, dann fühlt sich der Sieg natürlich noch ein bisschen besser an, weil man denkt, boah, die waren alle gegen uns und dann sieht man, wie sie gehen in der Mitte vom vierten Viertel oder so und denkt sich, weißt du, schöne Heimreise oder so in die Richtung. Und ja, das fühlt sich natürlich gut an dann beim Auswärtssieg, aber sonst eigentlich genau selbes Schema und ja.
Deswegen machen auch wir hier den Mantel drauf. Immerhin ist es die Winter Day Football O'Clock Folge mit Week 4 vorne dran. Wir blicken auch bald voraus auf das, was in Woche 4 der NFL erwartet. Nicht aber ohne uns im zweiten Teil per Deep Dive einem ganz besonderen Thema anzunehmen.
Das Thema der Woche.
Dreimal durften wir das bisher machen von Gameplan Install über Locker Room Culture hin zu Final Walkthrough. Dieses Mal ein Thema, das auch so viele Userinnen und User-Fragen wie noch nie dargebracht hat. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass wir vielleicht dann in der zweiten Saisonhälfte uns dem Ganzen nochmal widmen. Es geht um das große Thema Nutrition, die Ernährung. Ich glaube, da könnte man eine eigene Podcast-Serie damit füllen, wie das NFL-Profis ergeht damit, was da die Leiden sind, die man, oder die Leidenstäler sind, die man durchschreiten muss, vielleicht auch auf bestimmten Positionen. Aber ich möchte es mal versuchen, ganz allgemein einzuordnen, bevor wir dann ein wenig tiefer graben, so wie das immer ist. Wie muss man sich Nahrungsaufnahme in der NFL bei Profis vorstellen? Wie oft gibt es Mahlzeiten? Wie unterschiedlich essen vielleicht auch die Positionsgruppen?
Also wie oft, soweit ich das jetzt beurteilen kann und beobachten kann, ist eigentlich dreimal, also ganz regulär, jeder dreimal. Frühstück, Mittagessen und Abendessen eben. Der größte Unterschied zwischen Positionsgruppen jetzt zum Beispiel ist natürlich die Größe der Portion. Erstens und zweitens dann halt so Snacks und Sachen zwischendurch. Also eigentlich jeder O-Liner nach einem Lift oder nach dem Training holt sich erstmal so einen Shake, wo dann halt Kohlenhydrate und natürlich auch Protein und all das drin ist, einfach um auf seine Kalorien zu kommen. Da gibt es natürlich dann auch wieder Unterschiede zwischen den verschiedenen Persönlichkeiten. Aber also manche O-Liner zum Beispiel, denen fällt es schwer, nicht übers Gewicht hinauszugehen, also nicht zu viel zuzunehmen. Die Mehrheit aber von ihnen, für die ist es dann eben schwer, oben am Gewicht zu bleiben. Vor allem in der Saison, wo du halt einfach schwere Spiele hast und viel, viel, viel Kalorien verbrauchst. Deshalb ja, ist das Essen ist meistens sehr individuell. Aber ich glaube, der größte Unterschied zwischen Positionsgruppen sind jetzt so die Snacks. Und umso mehr man wiegt, umso mehr Süßigkeiten und so Treats sind dann wahrscheinlich auch dabei.
Du hast es in einer Folge unseres Training Camp Updates mal angesprochen, dass du dann doch ein paar Pfund pro Training oder nach einem langen Trainingstag verlierst. Wie viel geht da für all diejenigen, die es vielleicht nicht gehört haben, tatsächlich weg? Wie versucht man das dann auch wieder zu kompensieren? Beziehungsweise was ist da dann auch dein Kalorienumsatz pro Tag? Einfach nur, um es ungefähr einordnen zu können.
Also das war im Trainingscamp, wo die Trainings natürlich deutlich härter waren als jetzt momentan in der Saison. Aber da habe ich immer jeden Tag eigentlich so zwischen 5 und 8, einmal hatte ich 10, aber das war das höchste Pfund verloren. Was aber jetzt nicht so ein Riesenthema ist, solange man genug Zeit hat, wieder zu trinken bis zum nächsten Training halt. Falls man das nicht hinkriegt, dann könnte es kritisch werden und dann könnte sich das halt so aufstauen quasi und immer schlimmer und schlimmer, schlimmer werden. Und dann irgendwann krampft man halt oder zerrt sich. Also mir wurden schon ganz viele Studien vorgetragen von unserem Strength and Conditioning Coach, dass wenn man, glaube ich, um 5% oder irgend sowas, also ganz wenig, wenn man nur ein bisschen dehydriert ist, dann steigt die Chance, sich eine Hamstring-Verletzung zu holen, um 70% oder irgend sowas Verrücktes. Und ja, deshalb sind sie da halt auch mit dem Weigh-in vor und nach dem Training so streng. Geht's halt eigentlich nur um Verletzungsprophylaxe, weil ob jetzt jemand Durst hat beim Training, ist ja eigentlich recht egal. Aber wenn du dich verletzt, ist halt dann blöd.
Trotzdem krass, nur für die Userinnen und User, Hörerinnen und Hörer, 10 Pfund oder bis zu 10 Pfund, die du mal am extremsten Trainingtag verloren hattest. Das sind 4,5 Kilogramm. Das ist schon jede Menge. Bringt mich auch zur ersten User-Frage und da vorwegnehmen, da gab es großes Interesse am Themenkomplex Ernährung. Der Bernti hat sich gemeldet via Twitter und schreibt, wie sieht die Ernährung am Game Day aus? Wie verändert sich der Ablauf dann bezüglich verschiedener Kickoff-Zeiten in teilweise verschiedenen Zeitzonen? Jetzt muss man vorausschicken, die Arizona Cardinals haben einen relativ konstanten Schedule, sind keine Primetime-Darlings und sind ganz oft bis auf die Ostküstentrips dann im 1 PM, 2 PM Modus nach der Zeitumstellung. Aber Ernährung am Game Day und wie sich das dann auch mit den entsprechenden Trips verändert, total spannende Frage.
Ja, voll. Also ich sage da jetzt einfach mal persönlich. Also bei mir ist es so, angenommen ist jetzt ein 1 PM Spiel, dann bist du spätestens um 11 oder 10:30 in der Kabine. Sprich, Mittagessen ist jetzt nicht mehr so drin. Also da würde ich dann einfach nur ein Frühstück essen und dann immer wieder so Snacks, die am besten sehr, sehr viele Kohlenhydrate drin haben. Bei uns stehen immer so Peanut Butter Jelly, Sandwiches und Bananen und all das natürlich herum und da ein bisschen immer essen, um halt sowas zu sich zu führen und die Reserven quasi aufzuladen. Aber eigentlich passiert das alles schon am Tag davor. Also am Tag davor willst du eigentlich so viel wie möglich essen, dass du diese ganzen Speicher auflädst und viele Kohlenhydrate einfach zu dir führen, dass du dann nicht müde wirst. Und ich glaube, es ist auch so, dass wenn du viele Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann speicherst du Wasser besser und das führt dann halt dazu, dass du nicht einfach alles wieder rausschwitzt und dann halt keine Krämpfe bekommst und so. Aber ja, und wenn das Spiel halt später wäre, dann wäre halt noch ein Mittagessen drinnen und so. Aber ich bin generell so, ich mag es nicht so gern vorm Spiel zu essen, weil das dann irgendwie blöd im Magen liegt. Und lieber bin ich hungrig beim Spiel, als wie satt und voll gegessen. Ich fühle mich einfach besser, wenn ich nicht so viel im Magen habe, egal ob ich jetzt Hunger habe oder nicht oder einfach keinen Appetit. Und dafür esse ich dann nach dem Spiel umso lieber.
Und dieses Essen dürfen ist aber manchmal auch ein Essen müssen und das bringt mich zurück zu einer Saison, in der ich für DAZN eine Super Bowl-Übertragung mitgestalten durfte und an der war auch Sebastian Vollmer beteiligt und natürlich kommt man da ins Reden und der war dann schon ein paar Jahre von seiner aktiven Karriere entfernt und war dort auch schon der Modellathlet, der er danach geworden ist, hat, glaube zur Spitzenzeit auch 146, 147 Kilogramm auf die Waage gebraucht und hat gesagt, das, was er am wenigsten vermisst aus seiner aktiven Karriere, war das Essen zu müssen oder das Essen müssen, das Gewicht halten zu müssen. Und er ist einer von unzähligen Ex-Linemen, die nach der Karriere dann drastisch abgenommen haben. Deswegen auch die Frage, du hast das Gefühl, dass es Spieler bei den Cardinals gibt, denen das mit Essen müssen auch so geht?
Ja, voll. Also für mich persönlich, ich habe das halt ganz stark gespürt, als ich eben von Receiver zu Tight End gewechselt habe und wirklich halt zunehmen musste. So, wenn man das Gewicht nur halten muss, ist es zwar auch essen müssen, aber halt nicht ganz so schlimm, weil man nicht im Überfluss sein muss, im Kalorienüberfluss. Aber ja, bei uns ist es ganz witzig. Also der Cam Thomas, der war letztes Jahr, erstes Jahr da und der hat auch so ein bisschen zugenommen, so 5 Pfund oder so vom Draft halt. Und dann wurde natürlich erwartet, dass er das hält. Und während dem Trainingscamp habe ich voll oft mit ihm halt sind halt irgendwie immer beim Frühstück zur selben Zeit dort gewesen und wir zwei haben irgendwie immer dasselbe gegessen. Wir haben immer Reis, Ei und dann irgendein Bacon oder irgendwas dazu. Und so in der zweiten, dritten Woche vom Trainingscamp haben wir uns eigentlich immer nur jeden Morgen angeschaut und gemeint, boah, müsste ich jetzt nicht essen wollen, das Ding. Aber dann haben wir es doch irgendwie immer gegessen. Also ja, natürlich, es gibt verschiedene Körpertypen, manche, die halten das halt einfach besser, aber bei mir persönlich, ich glaube, wenn ich jetzt 1-2 Mahlzeiten in der Woche verpasse, dann sieht man das auf jeden Fall am Freitag auf der Waage und ja, bisschen nervig, manchmal würde ich es mir anders wünschen, aber so ist es halt und muss man halt essen.
Ein hochspannendes Thema innerhalb dieses Themas ist, dass die NFLPA, die Spielergewerkschaft, so Player-Team-Report-Cards in Auftrag gegeben hatte. Alle Spieler, alle Mitglieder der Gewerkschaft durften, glaube in der Offseason oder während der Saison eine Bewertung verschiedener Kategorien innerhalb der Organisation abgeben. Und da war auch das Thema Nutrition auf dieser Report-Card drauf und dieser Report hat insofern für Schlagzeilen gesorgt, dass das die Cardinals eine sehr, sehr unterdurchschnittliche Organisation waren oder als sehr, sehr unterdurchschnittlich eingestuft worden sind und die Cardinals neben den Bengals als einzige Teams von den eigenen Spielern mit einem F-, also der schlechtestmöglichen Note beim Thema Nutrition, abgeschnitten haben. Warum glaubst du, ist das so?
Ich habe halt wenige Vergleichs-Dings, aber was man so hört von anderen Teams, ist halt einfach die Auswahl. Ich habe gehört, bei anderen Teams gibt es, weiß nicht, Pancake-Bars und es gibt jeden Tag eine Taco-Bar oder also es gibt halt einfach viel mehr Auswahl an Essen. Bei uns gibt's halt immer 2 Mahlzeiten und ich bin zufrieden, was eh ganz witzig ist bei diesem Abstimmding da damals. Da habe ich mir gedacht, keine Ahnung, es hat zwar geheißen, ist anonym und all das, aber irgendwie habe ich dem dann doch nicht so ganz vertraut. Und dann war ich so, ja, ich spiele bei den Cardinals. Natürlich würde ich jetzt eher positiv für die Cardinals abstimmen und habe halt überall so Augen zugedrückt und so. Und dann, als die Reports rausgekommen sind, ja, habe ich mir gedacht, oha, war ich wohl der Einzige, der das so gemacht hat. Aber ja, bei uns zum Beispiel gibt es halt in der Früh, so wenn du nicht Reis und Ei essen willst, dann gibt es halt so ein Omelette-Ding, also die kochen das direkt dort für dich. Beim Mittagessen gibt es so eine Pasta-Station, wo sie dann halt, kannst sagen, was du, so wie bei Vapiano, wo du dann sagen kannst, ich will das drin haben und dann machen die das direkt dort für dich. Also für mich passt's, aber vielleicht bin ich da nicht verwöhnt genug.
Wahrscheinlich kommen wir im Laufe der Spielzeit auch noch auf diese Report Card zu sprechen, nur um den Hörerinnen und Hörern da draußen was mitzugeben. Also da sind Dinge abgefragt worden wie Treatment of Families, Nutrition, Weight Room, Strength Staff, Training Room, Training Staff, Locker Room, viele verschiedene Dinge. Und es widerspiegelt dann aber auch, und das meine ich jetzt nicht werten, aber das, was man dann immer so beim Querlesen mitbekommt, dass die Cardinals, die Bengals, das beginnt dann schon bei der Ownership eher so die, nicht böse nehmen oder böse auslegen, die Cheap Organizations sind und dass es dann halt auch welche gibt und das sieht man dann auch bei dieser Player Report Card, die deutlich besser als jetzt diese beiden genannten Organisationen abschneiden. Aber nachdem du dort auch abstimmen durftest, nachdem dieser Report oder diese Report-Cards ja dann öffentlich zugänglich sind, zumindest was die Ergebnisse anbelangt. Gab es schon Verbesserungen? Wurde da auch mit neuem Coaching-Staff, auch mit neuem GM für deine Begriffe schon darauf reagiert? Hat sich in puncto Nutrition, wo es nochmal F- gab, schon was verbessert?
Nicht drastisch eigentlich. Es hat sich zwar in vielen Bereichen was verändert. Also wir haben ein neues Gym bekommen, das war auch ein F-, glaube ich. Wir haben einen neuen Bubble bekommen oder halt der Rasen im Bubble ist neu gemacht worden. Wir haben neue Leute angestellt, also mehr Leute angestellt als davor. Wir haben jetzt zum Beispiel 2 Player-Engagement-Leute statt einen. Also es hat sich schon was getan, aber beim Essen selber jetzt nicht so, aber ich wüsste auch nicht ganz, wie man es verbessern könnte, weil unser Essensraum ist halt begrenzt. Also unsere Facility eigentlich generell ist relativ begrenzt vom Platz her. Deshalb wüsste ich gar nicht, dass so, ich meine, wenn man da noch irgendwelche anderen Auswahlmöglichkeiten hinstellen wollen würde, dann bräuchte man mehr Platz. Deshalb weiß ich jetzt gar nicht, wie man das verbessern könnte so. Weil das Essen selber ist ja gut, also es ist alles biologisch und sie versuchen halt gutes Fleisch und all das herzubringen. Es gibt halt einfach nicht viel Auswahl und am Ende der Saison, als diese Umfrage stattgefunden hat, da hängt einem das dann vielleicht auch schon ein bisschen beim Hals raus. Vielleicht hat das da auch reingespielt, aber ja, ich wüsste jetzt in Bezug auf Essen, wüsste ich jetzt nicht ganz, wie man da was besser machen könnte, weil wir haben Ernährungswissenschaftler und all das, mit denen man sich zusammensetzen kann und schauen kann, wie man das eben alles optimieren kann. Also so vom Essen selber weiß ich jetzt nicht ganz, wie man das machen könnte.
Hätten wir dieses Thema nur eine Woche früher gehabt, die Dallas Cowboys, die haben in ihrer Nutrition-Kategorie die Note A, also 1, verliehen. Da hättest du dann als Investigativreporter gleich mal bei den Cowboys an der Seitenlinie nachfragen können und sagst mal, was ist denn bei euch in der Facility so auf den Tellern? Du hast es schon angesprochen, euch stehen auch Ernährungscoaches zur Verfügung, was prinzipiell auch sicher eine coole Dienstleistung sein kann. Hast du die mal in Anspruch genommen? Hast du irgendwann mal einen Ernährungscoach gebraucht? Gibt es da regelmäßige Updates oder nur bei Bedarf?
Beides. Also am Anfang der Saison gibt es immer so ein Assessment quasi, wo sie halt schauen, unter Anführungszeichen, wie fett du bist, also was dein Fettgehalt ist und wie viel Kalorien du eigentlich zu dir nehmen solltest und all das. Und es wird auch so ein Gespräch geführt, wie deine Ernährung generell ausschaut. Zwar relativ grob, aber sie helfen dir dann halt quasi nachzudenken oder deinen Plan zu bauen, falls du das willst. Falls du darüber hinaus noch mit ihnen reden willst, kannst du natürlich immer zu denen hingehen, aber meistens greifen die dann erst ein, wenn halt irgendwas, also wir werden jeden Freitag abgemessen, wie schwer wir sind und ob wir in unserer Range sind. Und normalerweise greifen die dann eben allem, ohne dass du sie fragst, falls du nicht in dieser Range bist oder über Wochen nicht in dieser Range bist. Aber sonst sind die eher ein bisschen mehr im Hintergrund, wenn du nicht auf sie zugehst.
Eine weitere User-Frage, die mich erreicht hat, passt perfekt zu einer Frage, die ich ohnehin dir stellen wollte, nämlich was so die komischste Art und Weise ist, wie sich jemand in deiner Mannschaft ernährt. Du musst natürlich keinen Namen nennen, aber User Daniel Homburg auf Twitter hat geschrieben, ob es jemanden gibt bei den Cardinals, der die DK Metcalf Diät macht. Und ich musste dann nachfragen, weil sie mir nicht geläufig waren. Er hat gemeint, DK Metcalf, und ich glaube, jeder weiß, was für ein Modellathlet dieser Mensch ist, nimmt scheinbar einen Kaffee, 3 Packungen Gummibärchen und eine Hauptmahlzeit zu sich pro Tag. That's it, schreibt Daniel Homburg. Gibt so Ausreißer nach unten, oben, links, rechts, auch bei den Cardinals?
Nicht, dass ich wüsste. Also die meisten ernähren sich eigentlich ganz normal. Das Witzige, also das ist mir aufgefallen in meinem ersten Jahr, als ich da war. Da hatten wir so einen DB, und also einer, der eher dünn ist und weißt du, muss schnell sein und all das. Und dann hat sich der wirklich jeden Tag zum Mittagessen Chick-fil-A in die Facility bestellt. Und da war ich in meinem ersten Jahr halt so, weißt du, bist herkommen, denkst du halt auch, hä, wieso macht denn der das? Weißt du, der hat so viel Geld, und dann holt sich der Chick-fil-A out of all places. Aber ja, das ist vielleicht so funny.
Hat nicht unbedingt den allerbesten Ruf, je nachdem, wo man hinkommt, dementsprechend auch diese Reaktion. Christoph Kohl via Twitter schreibt, gibt es das bei den Cardinals, dass Liner Strafen zahlen müssen, wenn sie zu viel abnehmen? Und setzt nach, und glaube, das hast du schon beantwortet, ist man bei den NFL-Teams rundum versorgt mit Frühstück, Mittag, Abend?
Also verhungern wir es so nicht. Und ja, Strafen gibt's auch. Nach unten hin habe ich, glaube ich, jetzt noch nie gehört bei Linern, also bei uns. Also die sind dann meistens eher immer drüber hinausgeschossen, wenn sie nicht in der Range waren. Aber eigentlich jeder Spieler, nicht nur Liner, hat so eine 5-Pfund-Range, in der du dich am Freitag eben bei diesem Weigh-in, natürlich optimalerweise die ganze Saison, aber am Freitag auf jeden Fall, solltest du da drin sein. Aber normalerweise wird nur gefeind, wenn du drüber bist. Außer halt, es ist jemand, der einfach seit 5 Wochen drüber ist und soll halt nicht drüber sein, dann ja, wird da auch gefeind. Und ich denke mal, dasselbe trifft zu, wenn es drunter ist. Aber habe ich jetzt noch nie gehört.
2 Fragen zu dem Themenkomplex Ernährung. Möglicherweise dem ersten Mal, dass wir das besprechen, gibt es noch. Und da kommt eine weitere von Christoph Kohl, der sich dann auch nochmal via Twitter gemeldet hat und Folgendes fragt: Wie funktioniert das bei Auswärtsspielen? Kommen da die Köche mit oder vertraut man auf Restaurants?
Die Köche kommen, soweit ich weiß, nicht mit, oder soweit ich das mitbekomme. Ich hätte sie zumindest nie gesehen. Normalerweise hat man dann halt einfach eine Catering-Firma oder Leute von vor Ort, die das machen, aber man geht jetzt auch nicht jeden Abend ins Restaurant, sondern man isst halt dort in dem Hotel, aber da ist halt dann eine Catering-Firma einfach.
Und zu guter Letzt, vielleicht ein Thema, wo alle Menschen mit vielleicht flauem Magen jetzt einfach weiterspulen, gar nicht erst weiter zuhören. Also ihr wurdet gewarnt, und da hole ich jetzt ein klein wenig weiter aus. Geht natürlich, wenn gegessen wird, auch darum, wie diese Nahrungsaufnahme dann wieder aus dem Körper wandert. Also quasi wo gegessen wird, gibt es logischerweise auch entsprechend Klogänge. Und ich will es nicht zu fäkal angehen, aber auch mit dem großen Björn Werner durfte ich schon zusammenarbeiten und auch viele Spiele gemeinsam kommentieren, begleiten. Und der hat mir mal erzählt, dass es Pre-Game eigentlich am lautesten und am intensivsten auf den Toiletten zugeht, weil dann viele doch noch ihren nervösen Magen haben, formulieren wir es mal so. Wie ist das bei den Cardinals?
Das ist auf jeden Fall true. Also ich weiß nicht warum. oder ich habe noch nie so nachgefragt, aber bei mir persönlich, so wie ich vorher erzählt habe, ich mag es halt einfach nicht, wenn ich so, keine Ahnung, wenn ich mich nicht, nicht leer, aber halt, wenn ich irgendwas im Magen habe, mag ich nicht so, deshalb ich bin auch vor jedem Spiel am Klo. Aber ja, witzig eigentlich. Wäre mir nicht aufgefallen, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, aber stimmt auf jeden Fall.
Dazu eine meiner Lieblingsgeschichten vom Hall of Fame Quarterback Jim Kelly. Der ist berühmt-berüchtigt dafür geworden, dass er vor jeder Partie sich übergeben musste. Und dann schafft es Buffalo zum allerersten Mal ins Endspiel. Und Jim Kelly sitzt da und es passiert nichts. Und alle warten irgendwie drauf, dass er sich jetzt übergibt. Und es passiert nicht und es passiert nicht. Und irgendwann übergibt er sich und alle so, okay, let's go. Jetzt können wir rausgehen und entsprechend die Mannschaft sein, die wir eben sind. Gibt so...
Hat der das in der Kabine gemacht?
Scheinbar, ja. Deswegen... und es wusste jeder davon. Gibt solche... LFG-Momente bei irgendeinem Klogang übergeben bei den Cardinals auch, oder ist und bleibt das ein Jim Kelly-Unikum?
Jetzt in der Preseason hatten wir einen Rookie, der jetzt leider nicht mehr bei uns ist, aber der hat sich auch vor jedem Spiel übergeben, aber der war so nett und hat das am Klo gemacht. Also, ja, nein, gibt's nicht so bei uns. Ich glaube, das gab's noch einmal und wird's noch einmal geben.
Damit belassen wir es bei einem für mich spektakulären Thema der Woche. Es wird auch kommende Woche wieder eines geben. Mal sehen, ob wir das zur Debatte stellen oder ob einmal der Pfannersche Zug drüber fährt und wir das dann auch entsprechend vorgeben. Man darf gespannt sein, aber in Teil 2 von Winter Day Football O'Clock gibt es immer den Deep Dive und Insights, die es hoffentlich nirgendwo anders gibt, sondern nur hier bei Football O'Clock. Heißt für uns auch jetzt das Visier zu richten und einmal den Blick in die großen Weiten der NFL zu wagen.
Rund um die NFL.
Die Cardinals bereiten sich auf ihren Showdown mit den Dallas Cowboys vor. Man ist ab circa 10, 11 in der Facility mit 3 Stunden zu gehen und logischerweise läuft dort dann schon das erste Fenster laufen die 1 p.m. Eastern Time Spiele und da hat sich gestern Historisches zugetragen. Ein 70-20 der Miami Dolphins gegen die Denver Broncos durfte das Spiel gemeinsam mit Roman Motzkos für The Zone begleiten und ich hatte sowas noch nie gesehen. Diese offensive Firepower einerseits der Dolphins und wie sie andererseits dann die Broncos in ihre Einzelteile, vor allem defensiv, zerlegt hatten. Jetzt sollte man sich eigentlich auf die Partie vorbereiten, tut das sicherlich auch aus Cardinals Sicht, aber da passieren so unfassbar viele Dinge schon in der NFL. Wie zweigeteilt, dreigeteilt ist da vielleicht auch die Aufmerksamkeit auf das Geschehen auf den anderen Plätzen?
Ja, wie du gesagt hast, es ist halt auf den Fernsehern, deshalb, egal ob man will oder nicht, man schaut dann halt immer wieder mal rauf und kriegt es mit. Natürlich kriegt man es nicht so mit, wie wenn man es wirklich anschaut und sich davor hinsetzt und schaut. Also ich könnte mich jetzt an kein bestimmtes Play erinnern oder so, aber man kriegt den Score immer wieder mal mit. Und dann bei unserem Spiel selber, wenn jetzt irgendwelche TV-Timeouts oder so sind, dann ist auf der Video-Wall trotzdem immer noch unten in dieser Leiste, dieser kleine Ticker, wo dann halt immer die Updates kommen von den anderen Spielen und dann sieht man das und da sind wir eh draußen gesessen und so und wir so, was, 70-20, Alter, das ist ja verrückt. Aber dabei bleibt es dann halt auch wieder. Aber ja, auf jeden Fall krank.
Woche 3 hat mit Thursday Night Football begonnen mit dem Divisionsrivalen San Francisco, der auf 3-0 gegangen ist gegen auch durchaus überforderte New York Giants. Wir können uns, da wir das Ganze am Montag aufzeichnen, nicht den nochmal beiden Monday Night Spielen widmen, also je nachdem, was bei Philadelphia gegen Tampa Bay und den Rams und Bengals passiert, da bitte ich alle da draußen es zu entschuldigen, dass wir uns dem logischerweise nicht widmen können. Aber wie jeden Montag bitte ich dich dann natürlich auch ein klein wenig auf den Sonntag zurückzublicken, auf den Full Slate of Games und so deine größte Überraschung in positiver und negativer Hinsicht vielleicht auch mitzubringen, die jetzt nicht unbedingt was mit den Cardinals zu tun hat. Dass die Cardinals eine der positiven Überraschungen von Woche 3 waren, absolut keine Frage. Aber was ist dir im Rückspiegel von gestern oder Donnerstag sonst noch positiv aufgefallen?
Also ich würde es natürlich Cardinals sagen, weil ich glaube, dass das auf jeden Fall auch league-wide eine Überraschung war, also mit denen wirklich keiner gerechnet hat. Ich glaube, ich habe irgend so ein Bild gesehen, ich glaube, die Cardinals haben es gepostet auf Instagram, wo sie die Experten-Picks halt gezeigt haben und wirklich jeder einzelne von denen hat halt die Cowboys genommen und also ich glaube, das war auf jeden Fall eine Überraschung. Bisschen überrascht war ich trotzdem, ich war auf jeden Fall überrascht von diesem 70-20. Ich war zwar nicht überrascht, dass die Dolphins gut sind, aber dass sie so dominant sind, hat mich dann doch überrascht und dass die Broncos einfach so wenig dagegen gehalten haben, vor allem am Ende, als es eh schon vorbei war eigentlich und die Dolphins eigentlich nur noch den Ball gelaufen sind, aber dann trotzdem noch gescored haben, wie sie wollten. Deshalb, ja, ob das jetzt eine wöchentliche Überraschung war und einfach nur ein okay, das ist jetzt einmal passiert und sowas passiert jetzt nicht mehr, oder ob die einfach wirklich so explosiv sind, dass es sehr, sehr schwer wird, für irgendwen die zu stoppen. Das werden wir dann die Wochen noch sehen, aber das hat mich auf jeden Fall überrascht, dass das halt so verrückt war. Ich glaube, ich habe gelesen, wenn sie ein Field Goal gekickt hätten da am Ende noch, dann hätten sie, glaube ich, geteilt für das die meisten Punkte pro Spiel seit 1900 irgendwas 60. Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt.
73-0 war, glaube das Score eines Chicago Bears Teams in einem Championship Game in den 40ern gegen einen Gegner. Und bin bei der Übertragung dort gesessen und habe mir gedacht, wenn du die Chance hast, was Historisches zu leisten, das in der über 100-jährigen NFL-Geschichte noch nicht vorgekommen ist, tu es. Aber Mike McDaniel hat in der Post-Game-Press-Conference gesagt, nee, mussten wir nicht. Wir waren eh schon Sieger und das ist ein klein wenig Karma, sagt derjenige, der als Balljunge bei den Denver Broncos begonnen hat, als Coach bei den Denver Broncos sozialisiert worden ist und jetzt den Denver Broncos den Allerwertesten versohlt hat. Und
hast du das Bild gesehen? Hast du das Bild gesehen?
Das war
ganz lustig. Wo er als Balljunge, das ist halt so ein Screenshot von irgendeinem Interview oder ich weiß gar nicht, irgendein Video halt, und dann steht drunter eben Ballboy bei dem Broncos und er hat so zwei so Ohrringe noch drin und so. Ist eigentlich ein ganz schlimmes Foto.
Ich glaube, das steht da mittlerweile drüber. Haben wir positive und negative Überraschungen mit einem Aufwasch mit der Partie Miami gegen Denver abgeschlossen oder wird dir noch was aus Woche 3 in Erinnerung bleiben?
Natürlich die Broncos sehr, sehr negativ, aber da hat man auch irgendwie jetzt in der dritten Woche jetzt nicht so viel erwartet jetzt. Man hat sich wahrscheinlich schon mehr erwartet als ein 70-20, aber wie auch immer. Aber was mich auch negativ überrascht hat, wenn man jetzt die ganzen Also vor der Saison noch, also wenn man die letzten Jahre mit hineinbezieht, ist auf jeden Fall die Titans Offense, dass da irgendwie nichts ins Rollen kommt und die letzten Jahre einfach dieses überdominante Laufspiel und irgendwie haben sie jetzt nicht so viel auf die Reihe gebracht. Sie haben 94 Yards Total Offense jetzt gemacht. Da steht, dass das das Niedrigste seit 1997 ist für die Tennessee Titans. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wild, wenn man solche Leute in der Offense stehen hat.
Und da wiederum, es ging gegen die Cleveland Browns Defense und das könnte eine der besten der jüngeren Vergangenheit sein. Ich glaube, es war die Success Rate, an der es festgemacht worden ist. Top 3 Spiele einer Defense in puncto Success Rate alles Spiele der Cleveland Browns. Woche 1, 2 und 3. Jim Schwartz hat da extrem gute Arbeit geleistet und das wird noch vielen Gegnern in dieser Liga für Kopfzerbrechen sorgen. Kopfzerbrechen der etwas anderen Art gab es dann gestern ob der Appearance einer gewissen Taylor Swift beim Heimspiel der Kansas City Chiefs. Ich führe es voran, bin kein Swiftie, kenne tatsächlich kein einziges Lied von ihr. Also könnte jetzt dir da gar nichts irgendwie summen, singen oder dergleichen. Ist wahrscheinlich auch besser so. Und trotzdem, es war gestern das Thema, das natürlich dann weit über die NFL hinaus auch in Society-Bereichen interessiert. Travis Kelce und Taylor Swift, ist da was? Ist sie nur Gast und hängt mit seiner Mama in der Skybox ab und dergleichen? Wie sehr war das auch dann bei euch Gespräch im Lockerroom?
Ja, mich hat das, um ehrlich zu sein, auch überrascht. Ich bin jetzt auch nicht so ein Swiftie oder was auch immer. Ich bin mir sicher, ich habe schon ein paar Lieder gehört, aber könnte jetzt auch keins nennen. Aber mich hat auf jeden Fall überrascht, dass das so durch die Decke gegangen ist, dass sie da halt zuschaut. Weil sie ist sicher nicht der erste Star, der bei NFL-Spielen zuschaut. Aber ja, ich meine, ja, sie ist extrem riesig da in Amerika und nicht nur in Amerika. Aber das hat mich irgendwie ein bisschen überrascht. So das vorweg. Aber na, wir haben jetzt nicht so drüber geredet. Hat jetzt, glaube ich, nicht so interessiert. Aber ich habe mir gedacht, so persönlich, so dass das eigentlich ein bisschen arg ist. Ich meine, stell dir vor, du lädst da deine Freundin oder Nicht-Freundin, keine Ahnung, was das jetzt ist, ein und dann redet auf einmal die ganze Welt drüber. Das muss schon ziemlich, ziemlich weird sein.
Passiert wahrscheinlich, wenn du den größten Musikstar aktuell vielleicht deine Freundin nennst oder eben nicht. Vielleicht einfach mal meinen, stay tuned. Vielleicht kannst du nächste Woche dann schon mehr Reaktionen aus der Cardinals-Kabine mitbringen. Bevor wir zum Ausblick auf in einer Woche kommen, möchte ich mit dir noch einen kleinen College-Exkurs machen. Und zwar gibt's einen Link zu dem Video, das sich die Hörerinnen und Hörer vielleicht jetzt auch ansehen sollten, beziehungsweise einfach mal dann in den Shownotes auch entsprechend runterscrollen, eben dort vorzufinden. Und es geht um einen College-Wide-Receiver namens Ricky Purcell. Bisher wurde für Volk College zu wenig, hab mir der Kollege nichts gesagt, spielt aber für die Florida Gators und hat am vergangenen Wochenende gegen Charlotte einen unfassbaren Catch gemacht, der einfach mit seiner Pranke so quasi auf die Naht gegriffen hat und den so aus der Luft rausgezupft hat. Hab sowas noch nie gesehen. Mega Ding. Habt ihr den Clip auch zugeschickt, weil ich einfach nur wissen wollte, was war so, oder was ist deine Reaktion auf diesen Catch? Und dann in der Verlängerung auch, was war dein spektakulärster Catch, den du jemals deinen eigenen nennen konntest?
Ja, crazy. Also, so One-Hand-Catches und so sieht man ja immer wieder öfter, aber ich fand am wildesten an dem Catch, dass sie dann nicht nur einer, sondern zwei Dudes einfach komplett genagelt oder halt hat halt voll kassiert von zwei Typen direkt beim Catch oder kurz nach dem Catch, und dass er das eben geschafft hat, den Ball so schnell an den Körper zu bringen und festzuhalten, obwohl er ihn eben nur mit einer Hand gefangen hat. Das fand ich auf jeden Fall sehr wild, und deshalb auch zu Recht habe ich jetzt auf Instagram die letzten Tage eben immer wieder so ist das besser als der Catch von Odell Beckham damals? Und ich glaube, wenn der Catch in der NFL passiert wäre, dann wäre da keine Frage, weil es halt ein College-Spiel war, wird die Frage wahrscheinlich gestellt. Aber der Catch ist auf jeden Fall crazy. Und ich selber, ich weiß nicht, ich bin in sowas so schlecht, weil ich mich schwer an solche Sachen erinnere. Aber nein, so einen One-Hander, wo ich dann gleich kassiert habe, nicht. Hatte ich nicht. Nö, hatte ich nicht.
kriegst du noch eine Woche Zeit, um deinen spektakulärsten Catch dann auch dich vielleicht daran zu erinnern und dann hier zu nennen. Bis dahin passieren sicher wieder ein paar solche Dinge oder ähnliche Dinge im College Football, in der NFL, aber das ist ein Ding, das mich extrem fasziniert hat, weil normalerweise werden diese One-Hände ja dann eher mit der Ballspitze irgendwie als Erstkontakt zwischen Ball und Hand gefangen und das war einfach von oben, flupp auf die Naht drauf mit der schönen Spiral. So tatsächlich selten gesehen. Was man sehen wird kommende Woche ist, oder kommenden Sonntag ist das Aufeinandertreffen, das erste in dieser Saison zwischen den noch ungeschlagenen San Francisco 49ers, die stehen bei 3-0 und eben den 1-2 Arizona Cardinals. Man muss nach San Francisco beziehungsweise Santa Clara fliegen und hat jetzt aber dieses Erfolgserlebnis im Rücken. Wie sehr hilft es zu wissen, man kann mit der mutmaßlichen Spitze der NFC, nämlich den Cowboys, mithalten und möchte das dann jetzt auch gleich bei dem anderen Spitzenteam oder einem der anderen Spitzenteams in der NFC backuppen, beweisen?
Ja, natürlich, aber ich glaube, ich sage einfach, dass wir jetzt über 3 Wochen wirklich gezeigt haben, dass wir sowohl in der Defense als auch in der Offense wirklich guten Football spielen können. Jetzt letzte Woche haben wir das erste Mal über 4 Vierteln gemacht. Und das Wichtigste bei uns ist immer, also das ist so der ultimative Coaching Point bei jedem Spiel eigentlich, ist, dass wir eben das Turnover-Battle gewinnen und dass wir die Explosive Plays gewinnen. Also, dass wir mehr Explosive Plays haben als die anderen, sowohl Run, Pass, als auch Special Team. Und er zeigt uns jede Woche quasi die Statistik. Und bis jetzt, jedes Team in den 3 Wochen, was beide Statistiken gewonnen hat oder für sich entscheiden konnte, also weniger Turnovers als der Gegner hatte und mehr Explosive Plays als der Gegner hatte, ist 3-0. Also bis jetzt jedes Team, was das gewonnen hat, hat einen Sieg in dieser jeweiligen Woche holen können. Deshalb, ich glaube, so wie jetzt vor diesem Cowboys-Spiel, ich glaube, solange wir unsere Sachen gut machen und exekutieren, glaube ich auf jeden Fall, dass wir eine Chance haben. Und im Endeffekt ist das Wichtigste. Und ja, dann müssen wir halt über 4 Viertel einen besseren Football spielen als sie. Und ob uns das gelingt, das werden wir dann sehen.
Und darüber werden wir nächste Woche sprechen. Wir haben zum Ende dieser Unterhaltung in jedem Fall wieder was gelernt. Das ist eben nicht immer das oft beschworene Turnover-Battle, sondern es können eben auch, und es sind in dem Fall auch die Explosive Plays sein, die über Sieg und Niederlage entscheiden. Ich freue mich sehr, den Gameplan zu sehen, den Drew Petzing und sein Staff offensiver Natur jetzt schon wieder austüfteln. Das wird eine coole Auseinandersetzung hierzulande natürlich wieder zu sehen über den NFL Game Pass via The Zone. So schnell kann eine Stunde Football Talk vergehen. Wir hören uns in einer Woche an dieser Stelle wieder. Freue mich immer wieder mit dir über American Football plaudern zu dürfen und freue mich jetzt schon extrem auf heute in einer Woche. Danke, Bernhard.
Ich freue mich auch schon. Wiederhören. Ciao. Football. Football.